Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, aus den Juden kommt das Heil. Das haben wir, steht so in Gottes Wort. Und als ich den Film gesehen habe, ich habe den neulich schon gesehen, ja, wir haben eine Verpflichtung dem Volk Gottes gegenüber. Das sehe ich auch ganz klar. Und ich bin froh, ja, dass wir Israel segnen können und dürfen, und da liegt auch eine Verheißung drauf. Wenn wir Gottes Volk segnen, dann werden wir von Gott gesegnet werden. Das ist so. Ja, ich mache heute mal weiter mit meinem Predigtthema. Wir sind mittlerweile bei Teil 6 angekommen. Damit werde ich auch noch nicht ganz fertig sein. Dann werden noch ein, zwei Teile kommen, denke ich. Ja, ich habe gehört, dass der erste Mensch, der durch ein Elektronenmikroskop geschaut hat, dass er bald seinen Augen nicht getraut hat. In diesem Mikrokosmos, die kleinsten Teile des Seins, dass da so eine gigantische Ordnung hintersteckt. Und Gott hat alles in einer Ordnung gemacht, von ganz klein, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos unterliegt alles einer Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und auch das Leben eines Christen oder eines Menschen unterliegt Gottes Ordnung. Und diese Ordnung hat er offenbart, unter anderem auch in der Stiftshütte. Und um diese Ordnung geht es eigentlich. Die Stiftshütte ist ja, ich sage immer, die Campingkirche der Israeliten. Die stand in der Wüste und da sind mehrere Stationen sind da aufgebaut. Und in diesen Stationen oder in diesem Bild, Gesamtbild, findet sich eigentlich jeder Mensch, der jemals gelebt hat und leben wird und jetzt lebt, findet sich in diesem Bild wieder. Die meisten Menschen stehen außerhalb dieser Stiftshütte, so sagt die Bibel. Sie suchen Wahrheit in allen möglichen Wegen, finden aber nicht zu Gott. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie nicht wirklich ehrlich zu sich selbst sind. Sie suchen ihr Heil in allen möglichen, in jede mögliche Religion oder Drogen oder Ideologie. Aber da, wenn es um Jesus geht, sagen die, oh, pff, da will ich nichts mit zu tun haben. Das war so das Erste, wo ich darüber gesprochen habe. Das war der erste Teil. Ehrlichkeit gegenüber mir selbst und Gott gegenüber. Dann sieht man, um der Stiftshütte ist ein Tor, da muss ich erstmal durchgehen, um von der Wüste wegzukommen in dieses geschützte Feld. Dieses Tor ist Jesus, das war der zweite Teil. Damit ich erstmal zu Jesus komme, durch Jesus kriege ich den Zugang zum Heiligtum, zu Gott. Das war der zweite Teil. Jesus also als Bild für diese Tür. Jesus sagt selber, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird Frieden finden. Dann haben wir als erstes, was wir sehen hinter dieser Tür, haben wir den Brandopferaltar. Da geht es darum, dass die Juden opfern mussten für die Sünden, die sie selbst gemacht hatten. Und dieser Brandopferaltar, das war eben auch das Bild für Jesus. Der bestand aus Holz und Eisen, Eherne, also Ehren, eisenhaltig oder zumindest metallisch. Das hat immer das ist immer ein Bild, wenn wir das lesen, Ehren im Gottes Wort, dann hat es ein Bild von Gericht. Also Jesus in Verbunden mit Gericht. Er ist für uns Lamm Gottes geworden. Gerechtigkeit, es geht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ohne Sühne ist keine Gerechtigkeit. Schuld muss gesühnt werden. Und das hat Jesus für uns gemacht. Darum eben Holz und Ehren. Das ist in diesem ganzen Vorfeld ganz oft das Thema. Jesus, also das Bild am Jesus am Kreuz, das ist ein Brandopferaltar. Als vierten Teil hatten wir dann das eherne Becken. Da geht es darum, dass die Menschen sich erkennen können in Gottes Wort. Und das Becken war auch Ehren, also auch wieder was mit Gericht zu tun. Das heißt, Jesus ist dieses Becken, er ist für uns, hat für uns die Schuld bezahlt. Und in ihm, in seinem Wort können wir uns reflektieren, können wir uns erkennen, können uns korrigieren lassen, können, das nennt man Heiligung. Darum geht es in diesem Teil. In dem fünften Teil, da ging es dann um das Zelt selber, also um dieses Gebäude, was innerhalb dieser abgegrenzten Gebiets stand. Das Heiligtum und das Allerheiligste beinhaltet das. Und das ist das Bild für die Gemeinde, mit dieser Decke drüber als Jesus, das Haupt der Gemeinde. Das ist das letzte, das war der letzte Teil, den wir besprochen hatten. Und jetzt geht es erstmals in dieses Heiligtum, in diesen Feld. Jetzt fahren wir erst nach außen vor und das beschreibt ebenso den Weg unserer Bekehrung. Bis dahin sind wir jetzt erstmal gekommen, bis Gottes Wort, ich sag mal so die Predigt vielleicht. Und ja, das heißt, ich gehe durchs Tor, komme zu dem Opferaltar, das ist so die Bekehrung, die Wiedergeburt, ich empfange den Heiligen Geist, ich kann mich spiegeln im Wort Gottes, kann mich erkennen, wie ich bin, kann mich korrigieren, Heiligung, da stehen wir jetzt. Und jetzt gehen wir erst einmal ins Zelt. Vielleicht können wir das Bild zeigen vom Heiligtum, das erste Bild. Da kann man das vielleicht ein bisschen erkennen, wo es heute drum geht. Okay, also das ist jetzt so das Heiligtum. Vorne links sehen wir den Leuchter und vorne rechts, also gegenüber davon, ist der Schaubrottisch. Das soll heute Morgen Thema sein, was das bedeutet für unser Leben. Das werdet ihr heute Morgen erfahren. Darum geht's. Ich nehme die beiden Teile zusammen in einer Predigt, weil die unmittelbar miteinander zu tun haben. So. Der Zutritt zum Heiligtum ist ausschließlich für Priester. Wir haben ein allgemeines Priestertum, das heißt, jeder Christ, jeder, der Jesus angenommen hat, der Vergebung der Sünden empfangen hat, der versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist, ist ein Priester Gottes. Und zu diesem Heiligtum haben nur Priester Zugang. Kein anderer. Und das ist die Ordnung Gottes. Das heißt, wenn wir auch hier Besucher haben in unserer Mitte, die vielleicht noch nicht Jesus angehören, wenn wir Besucher hätten, ich glaube, wir sind ja alle bekehrt, dann wäre das auch kein Problem, weil das ist ein geistiges Bild. Das hat nichts damit zu tun, wer jetzt hier auf unseren Stühlen sitzt. Das, was wir da sehen, ist ein geistiges Bild, der Weg zu Gott, von dem unerlösten Menschen zu Gott hin, bis in Gottes Gegenwart. Und das ist jetzt eine Abteilung oder ein Zwischenpunkt davon. Und ja, das Erste, was wir sehen im Zelt, ist dann der Leuchter. Er ist die einzige Lichtquelle im Heiligtum. Das heißt, das Ding ist komplett lichtdicht abgeschottet. Wenn du da reinkommst, ist es stockfinster. Du siehst nichts. Und die einzige Lichtquelle ist dann eben dieser Leuchter. Das ist beschrieben in 2. Mose 25, 31 bis 40. Wer das nachlesen möchte, ich erzähle das jetzt mal ein bisschen, sonst würde es zu den Rahmen sprengen. Vielleicht können wir vielleicht das zweite Bild von dem Leuchter selber haben. Okay, Das ist der Leuchter, reich verziert, da gehe ich gleich noch darauf ein. Ich mache mal so ein paar Eckdaten. Also der Leuchter bestand aus lautres Gold, also aus feines Gold, das ganze Ding. Das hat ein Schaft und sechs Arme, also in der Mitte, im Mittelteil ist der Schaft. Darauf sind dann insgesamt sieben Lampen, nennt sich auch Menorah, diese Leuchter. Die Lampe sollte nach vorne leuchten und ist aus einem Stück gearbeitet, also aus einem Stück Gold geschmiedet. Es ist nicht gegossen, das ist aus einem Stück herausgetrieben, Schlag für Schlag. Also die Experten sagen heute, man weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, wie das geht, aus einem Klump, das sind 50 Kilo Gold, da haben die das Ding da rausgehämmert. Das ist also schon, glaube ich, ein kleines Wunder für sich. Innerhalb von den 50 Kilo waren dann auch die Geräte, die dazugehören, eine Schere, so eine Dochtschere und so Löschnäpfe, die waren auch aus Gold. Jeder Arm hat drei Verzierungen, das sind Sprossen, Blüten und die Früchte der Mandel. Und der Schaft hat eben vier von diesen Sprossen, Blüten und Früchten. 3 mal 3 ist 9. Wenn wir an 9 denken, das ist so die Zahl der Früchte des Geistes. Dazu möchte ich die erste Bibelstelle lesen auf Galater 5, Vers 22 bis 24. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das sind 9 Früchte. Und diese 9 Früchte sind symbolisiert in diesen Armen. Jetzt hat der Mittelschaft hat 4 Früchte. Da möchte ich noch den Vers 25 lesen oder vielleicht 24 auch. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das im Geist wandeln ist auch eine Frucht, so wie die anderen Früchte, wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das sind Entwicklungsstadien. Du wirst nicht Christ und sagst, zack, jetzt habe ich alles im vollen Maß und bin vollendet. So funktioniert das nicht. Das ist ein Entwicklungszyklus. Deswegen eben das Sinnbild erstmal der Sprossen, der Blüten und dann letztendlich der Früchte. Das ist ein Entwicklungsstatus. Also eine Entwicklung, die unser ganzes Leben lang anhält. Das soll das symbolisieren. Das heißt Wachstum. Neben Mittelschaft, das 10. Wachstum, sage ich mal, das Leben, das Wandeln im Geist. Wachstum im Geist. Jesus ist der Leuchter, der Ständer und das Öl für die Lampen ist der Geist Gottes. Dazu möchte ich die 2. Stelle lesen aus Jesaja. Jesaja 11. Vers 1 und 2. Ich denke, das bezieht sich darauf. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Da haben wir auch wieder die Sprießen, Sprossen und Früchte bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wenn wir mitgezählt haben, sind das 7 Geister. 7 Geister Gottes, für jede Lampe ein Geist. Es sind 7 Geister Gottes, aber gemeinsam ist es der Heilige Geist. Es ist ein Geheimnis, wir haben den dreieinigen Gott. Und der lässt sich nicht genau, es sind 3 Personen, aber ist doch eins. Und dieses Zusammenspiel der Gottheit findet sich hier ganz klar wieder. Der Leuchter ist Jesus, ganz Gold, also ganz Herrlichkeit, ganz Gott. Und das Öl für die Lampen ist der Geist Gottes. Und das ist ein Zusammenspiel. 7 Geister, ein Geist Gottes. Das Gleiche lesen wir dann nochmal bestätigt im Neuen Testament. Und zwar ganz hinten in der Offenbarung. Offenbarung 4, Vers 5. Da wird also die Stiftshütte quasi im Himmel vorgestellt. Und von dem Thron ging aus Blitze, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Die 7 Geister Gottes. Da haben wir es wieder, das gleiche Spiel in der Offenbarung. Also es ist kein Bild von ganz, ganz früher, was Gott mal irgendwann installiert hat und sagt, haltet euch mal daran und dann ist alles gut. Das ist ein Sinnbild. Jesus hat immer in Gleichnissen gesprochen, damit wir Dinge verstehen. Und Gott hat hier die Stiftshütte installiert, die wir anfassen können, sehen können, fühlen können. Und damit wir geistige Wahrheiten erkennen. Und das ist so eine geistige Wahrheit. Das ist Zusammenspiel mit Jesus und dem Geist Gottes. Und Wachstum, was zu tun hat. Der Leuchter symbolisiert eindeutig also die Symbiose zwischen Jesus und Heiliger Geist. Beides kommt da zusammen. Der Geist, der Leuchter ist aus einem Stück gearbeitet, habe ich eben gesagt. Und es ist ein Geist, 7 Lampen. Das hat, eigentlich ist es Jesus, aber es ist auch wieder der Heilige Geist. Bei Gottes Gleichnissen können auch mehrere Offenbarungen oder Wahrheiten in einem Stück stecken. Wir sind 3- oder 4-dimensional, wenn wir die Zeit mitnehmen. Gott ist aber, hat ein paar Dimensionen mehr. Und Gottes Wahrheiten können wir nicht unbedingt immer in unsere 4 kleinen Dimensionen packen. Gott ist viel, viel größer. Aber er suchte einen Weg, um uns geistige Dinge zu offenbaren. Und deswegen kommt es manchmal zu mehrschichtigen Wahrheiten. Also ist auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Aus einem Stück ist es ein Geist, aber es sind 7 Lampen. Und Jesus ist mit jedem Schlag ist er vollkommener geworden? Oder ist er mehr zum Lamm Gottes geworden? Ist er würdiger geworden? Jesus wurde versucht in der Wüste. Warum? Weil er eben auch Mensch war. Und Jesus musste eben auch dieses ganze Leiden durchleiden, damit er würdig war, als Lamm Gottes akzeptiert zu werden vom Vater. Er musste das Ganze durchleiden. So wie wir Menschen leiden, musste er auch leiden. Wir sind jetzt gerade vor Ostern, in dieser Osterzeit. Das ist natürlich das Thema schlechthin. Und mit jedem Schlag, wie dieses Teil geschlagen würde, aus einem Riesending und jeder Arm rausgehämmert wurde und jede Frucht und jede Sprosse rausgearbeitet wurde und jedes ins kleinste Detail ausgearbeitet wurde, brauchte Schläge und Schläge und Schläge. Und ich glaube, das ist auch mit Jesus zu verbinden. Diese Schläge, die Jesus zu dem gemacht haben, der heute für uns sein darf. Der Retter, der uns unsere Sünden vergibt, der die Welt Sünde getragen hat. Das kann man gar nicht groß genug erachten. Das ist das Bild des Läuters, des Schlagens. Darum wurde es nicht einfach gegossen. Wäre das gleiche Ergebnis gewesen, oder? Wäre viel einfacher gewesen. Machst du Form, machst das Ding heiß, das konnten wir alles. Dann hättest du das Ding gegossen, wäre fertig gewesen. Wäre doch ganz einfach gewesen. Aber Gott will uns da was mit sagen. Gott sagt, es war keine billige Gnade. Teuer erkauft sind wir. Teuer erkauft. Und das Öl, die Lampen brannten mit Olivenöl aus gestoßenen Oliven, nicht aus gepressten. Da hatte ich so die Gedanken dazu. Gott presst niemanden aus. Aber er züchtigt, die er liebt. Und diese Zucht ist keine Strafe. Ich habe da heute Nacht habe ich wieder wach gelegen und habe wieder 2 Stunden gepredigt. Und da kam mir dieser Gedanke. Zucht ist keine Strafe. Die Strafe hat Jesus am Kreuz bezahlt. Die Zucht kann man vielleicht mit dem deutschen Ausdruck vergleichen, dem muss mal den Kopf gewaschen werden. Den Ausdruck kennt ihr. Damit er mal wieder klar denkt. Damit er mal wieder weiß, wo es hergeht. Und ich glaube, so ist es mit uns auch. Vielleicht nicht so barsch ausgedrückt, aber Zucht heißt in Liebe, in Gottes Augen heißt es, glaube ich, in Liebe lenkend, wieder auf die Spur bringen, auf die Bahn bringen, wieder in die richtige Richtung bringen. Das möchte Gott mit dieser Zucht an uns. Er möchte, dass unser Leben gelingt und dass es erfüllt ist und dass wir im Geist Gottes leben und dass wir Frucht bringen und dass Jesus in uns gefunden wird. Das möchte er. Wenn die Flamme nicht mehr gut war, also wenn die flackerte oder sonst was, wenn zu wenig Öl drin war, der doch zu lang war, dass es so Rauch gab und Ruß gab, musste der Priester diese Flammen neu trimmen und musste sich um das Öl kümmern, dann musste er nachgießen und so weiter. Und wenn er doch dann ein Stück schwarz war und das dann rauchte, mussten die 2-mal am Tag, glaube ich, machen, mussten hingehen mit dieser goldenen Schere und mussten das schwarze Endchen dann abknipsen und rausnehmen. Das heißt, für uns Christen, wir sollen uns um das Licht kümmern. Das Licht, Heiliger Geist. Wir können den Heiligen Geist dämpfen und wir können ihm auch die Vorfahrt geben in unserem Leben. Und es ist, glaube ich, so, ja, dass wir uns Gott unterordnen müssen, damit das geschieht. Es wurde nicht umsonst mit dieser goldenen Schere, die aus diesen 50 Kilo von dieser Menora abgezwackt wurde, damit diese Dochtschere entstand. Das heißt, nicht meine Brüder, nicht meine Schwester müssen mich beschneiden. Ich muss mich dem Willen Gottes unterordnen und er selbst beschneidet. Das hat mich so dran denken lassen an das Gleichnis mit dem Weingärtner, wo der Gärtner hingeht und beschneidet. Nicht die Reben gegeneinander oder ein Hilfsarbeiter, das machen die nicht. Der Gärtner, der Chef selber, ist hingegangen und hat beschnitten. Das ist nicht an uns, meinen Bruder oder meine Schwester zu beschneiden. Das ist Gottes Sache. Damit das Licht wieder richtig brennt. Und Öl nachgießen. Da habe ich dann an das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen gedacht. 5 haben vorgesorgt und 5 haben eben nicht vorgesorgt. das ist unser Job, uns darum zu kümmern. Das heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Damit Gemeinschaft zu haben und uns füllen zu lassen mit seinem Geist. Damit der Geist in uns, damit Jesus in uns leuchten kann. Damit wir Leuchtkraft besitzen. Fiel mir heute Nacht noch was ein. Wenn diese Flamme, wenn jetzt alle Russen würden, ganzen Tag über, was wird dann passieren? Der Russ würde hochsteigen, das können wir sehen, unterm Ofen, wenn er nicht gut zieht, dann haben wir da so eine dunkle Wolke drunter. Es wird so langsam schwarz mit der Zeit, so auf Dauer. Da habe ich gedacht, ja, so, wenn wir nicht drauf aufpassen, wenn wir uns nicht Gott unterordnen, nicht beeinflussen lassen von Gott, dann hemmt das die Sicht auf Jesus. Unter dem Dach, das war das Zeichen wie Jesus Dach, das Dach, diese Decke, das war Jesus in diesem Zelt. Und wenn das voller Rauch wäre oder schwarz von dem Ruß, dann würde man Jesus in seiner Brillanz nicht mehr sehen, in dieser Farbbrillanz. Dann würde man ihn nur noch erahnen. Es wäre aber schattiert, sage ich mal. Und wenn wir nicht auf unseren Geist achten, wenn wir nicht darauf achten, dass wir uns sauber halten vor Gott, dann schmälert das den Blick auf Jesus, dann macht das Jesus klein in unserem Leben. Fand ich ein guter Gedanke. Nur mal so. Gut, der Leuchter scheint nach vorn auf den Schaubrottisch. Vielleicht können wir jetzt das dritte Bild sehen. Das heißt, der Leuchter macht Jesus sichtbar. Das ist der Schaubrottisch mit den Schaubroten und dem Opferwein und den Gefäßen und so weiter. Das ist auch ein Zeichen für Jesus. Dieser Tisch ist Jesus. Der ist auch wieder aus Holz und aus Gold gemacht. Also hier ist auch kein Gericht. Hier ist nichts Ehrenes. In dem ganzen Heiligtum, im Allerheiligsten ist nichts Ehrenes. Kein Gericht, das liegt hinter uns. Wir sind sauber, wir sind gerettet. Hier geht es um die Heiligkeit Gottes. Hier geht es einfach um Beziehung mit Gott. Also das hat nichts mehr mit Gericht zu tun. Der Leuchter macht Jesus sichtbar, weil er genau gegenüber steht. Leuchtet nach vorne, direkt auf den Schaubrottisch. Das heißt, der Geist macht Jesus offenbar für uns. Der macht Jesus groß in meinem Leben. Und Jesus sagt selber, ich bin das Licht der Welt. Da haben wir wieder diese Doppeldeutigkeit. Einmal der Heilige Geist durch das Öl, aber Jesus ist das Licht. Das heißt, Jesus offenbart sich selber. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Er offenbart sich selber und wir wissen nichts von Gott. Gar nichts, außer das, was er offenbart durch sein Licht. Ohne Licht ständen wir im Dunkeln, im Finstern. Hätten wir keine Sicht auf Jesus. Ich möchte die nächste Bibelstelle lesen. Offenbarung 3. Ich lese mal ab Vers 17. Da geht es um die Sendschreiben, letzte Sendschreiben, 17 bis 20. Du sprichst, ich bin reich und habe. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und dieser Tisch ist das Sinnbild für dieses Abendmahl, für diese Gemeinschaft, ähnliche Gemeinschaft mit Jesus. Wie war das denn beim Abendmahl? Wer war denn da? Das waren seine 12 Jünger. Und das war Jesus. Kein anderer. Die Berufenen und ihr Herr. Das heißt, jedes Gotteskind ist berufen zu dieser Gemeinschaft. Und Jesus ist da. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Aber jemand, der Jesus nicht hat, der diese Punkte nicht abgelaufen ist bis dahin, egal ob er das Abendmahl nimmt oder nicht, er hat keinen Anteil. Das ist eine geistige Sache. Es hat nichts mit dem Brot und dem Wein zu tun. Es hat was mit der Gemeinschaft zu tun. Mit dem Inhalt. Das ist so, als wenn man sagen würde, wenn sich zwei Menschen, die sich lieben, küssen, dann hat das was mit den beiden Mündern zu tun. Nein, das hat nichts mit den Mündern zu tun. Das ist einfach nur das Vehikel, um seine Liebe auszudrücken, um die Zuneigung auszudrücken, um auszudrücken, ich möchte gern mit dir zusammen sein. So ist es auch mit dem Abendmahl. Wein und Brot ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, diese Gemeinschaft zu haben, die innerliche Gemeinschaft. Und die kann ein Mensch, der Jesus nicht als seinen Retter angenommen hat, kann er nicht haben, weil er auch den Geist nicht hat. Der hat da keine Gemeinschaft. Das ist nicht möglich. Das ist unser großes Vorrecht. Und wenn wir das mal, ich habe jetzt ab Vers 17 gelesen, wenn wir das mal so durchgehen, dann erkennen wir ganz genau die Stationen. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Die Leute sagen, warum brauche ich Jesus? Quatsch, krieg doch mein Leben so hin, oder? Sie sagt, nee, du bist jämmerlich arm und blind. Kauf Gold, lass dich erlösen. Wie geht's weiter? Lass dich weiße Kleider anziehen. Das heißt, gerecht werden durch Jesus. Dass deine Schande und Blöße bedeckt werde. Kauf dir Augensalbe. Das ist der Blick im Becken. Reflektieren, wer bin ich überhaupt? Damit ich sehe und erkenne, wer bin ich? Das ist genau das, was ich gelesen habe. Das ist genau das, was Gott von Anfang an schon in der Wüste dahingestellt hat. Das ist die Stiftshütte. Das ist der Weg eines Menschen zu Gott. Nichts anderes. Nur anders ausgedrückt. Nichts anderes. Ja. Am Waschbecken ist dann das Wort Gottes, also wir haben uns reinigen lassen, wir sind durch Jesus gerettet worden, wir schauen ins Waschbecken, also das Wort predigt, und damit endet oft so der Gottesdienst. Dann hört es da irgendwie auf. Und wir brauchen aber diese intime Gemeinschaft mit Jesus. Ohne dem geht es nicht. Das ist ein Punkt auf dem Weg zu unserem Vater. Da geht es nicht dran vorbei. Diesen Punkt brauchen wir. Und der Gottesdienst kann nicht alles abdecken. Wir haben kleine Fragmente da drin, wo wir dann auch in der Gegenwart Gottes sind. Aber das alleine reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, um wirklich eine gute Beziehung zu Jesus zu haben. Ich glaube, es reicht nicht. Wenn ich mit meiner lieben Karin nur einmal die Woche für 2 Minuten sprechen würde, würde ich nicht behaupten, dass ich eine gute Ehe führe. Bin auch kein guter Ehemann, weil ich mir gar keine Zeit nehme für meine Karin. Die hätte ich dann gar nicht verdient. Also der Sonntagsmorgens, wenn ich nur das alleine habe in meinem Leben, den Sonntagsmorgens Gottesdienst, dann ist es definitiv zu wenig. Dann habe ich Mangel. Das funktioniert nicht. Und ich brauche diese intime Gemeinschaft, erleben wir eigentlich mehr in diesem privaten Umgang mit Jesus. Wenn ich vor ihm komme, wenn ich mit ihm bete, wenn ich nachts wach im Bett liege, dann habe ich Zeit mit Jesus. Oder wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich Zeit dafür einräume, stille Zeit zum Beispiel, gibt auch andere Formate, wo ich ihn erleben kann. In Hauskreisen, in Männerkreisen, in Frauenkreisen, in Gebetskreisen. Überall da sind Momente da, wo ich wirklich in Gottes Gegenwart sein kann. Wo ich mich auch reflektieren kann, wo er mit mir zu mir sprechen kann und ich zu ihm sprechen kann. Und in diesen Zeiten, in diesen intimen Zeiten, ich glaube nur dann, nimmt Jesus was von uns mit in seinen Tod. Sorgen, Lasten, Ängste, Sünde, das nimmt er. Das spricht er an in diesen Zeiten, die er mit uns alleine hat. Das spricht er an und will sie wegnehmen. Und er bringt was aus seinem Leben mit in unser Leben hinein, spricht sie hinein. Wir haben gerade von den neuen Früchten, von dem Leuchter gesprochen. Das sind diese Früchte, die er in unser Leben hineinsprechen möchte und hineinlegen möchte, dass es Wachstum bekommt. Also er möchte das eine wegnehmen und das andere geben, das, was uns weiterbringt. Das ist das, was in diesen intimen Momenten geschieht. Und das funktioniert nicht 2 Minuten am Sonntagmorgen. Da haben wir andere Schwerpunkte. Das ist auch in Ordnung so. Aber wir brauchen Jesus. Auf dem Tisch liegen jetzt 12 Brote. Für jeden Stamm Israels ein Brot. Im Neuen Testament, wenn wir auf dem Abendmahl gehen, können wir sagen, auch für jeden Apostel ein Brot, also für jeden berufenen Menschen ein Brot. Also für dich ein Brot, für dich ein Brot und für dich und für mich auch ein Brot. Für jeden Berufenen. Und diese Brote waren durchbohrt. Ein Zeichen für Jesus am Kreuz. Jesus sagt selber, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich nimmt als Nahrung, dem wird nicht mehr hungern. Also Jesus als Brot, als unser Ernährer im geistigen Leben auch. Der Tisch ist auch aus Holz und Gold, also überzogen, also Jesus. Nun, um den Tisch, fand ich auch noch ganz bemerkenswert, war ein handbreiter goldener Rahmen, den sehen wir da mit Bezierung. Die halten so das Brot so in dem Kasten geschützt und um diesen Rahmen, ich sage, ein kleiner Rahmen unten drumherum. Da fiel mir eine Bibelstelle ein, Kolosser 3, Vers 2 bis 4. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werde ich auch offenbar werden, mit ihm in Herrlichkeit. Gedacht, Rahmen in Rahmen. Wenn wir in Gott oder in Jesus geborgen sind, in Gott, und Jesus offenbart wird, dann werden wir auch mit ihm offenbart sein. Rahmen in Rahmen. Kann man mehr geborgen sein als in Jesu Hand, in Gott? Glaub nicht. Da wird dich niemand entreißen. Und wenn wir einmal oben ankommen, werden wir offenbart in Jesus, in Gott, in Jesus. So. Ich finde das ein gutes Bild. Also erstmal die Sinnesänderung, ein neues Leben. Heißt ja, trachtet nach dem, was droben ist, also eine Sinnesänderung. Und dann sind wir geborgen in diesem Rahmen, sind wir geborgen in Christus. Intime Gemeinschaft mit Jesus, das ist Brot. Wir werden genährt von dem Brot des Lebens. Und dann ist das auch noch das Blut, das ist das Abendmahl, also Sinnbild für das Abendmahl, Brot und der Wein. Das ist nur für seine Jünger, nichts für Außenstehende. Der Hans-Peter Reuer, der sagte mal, da hatte ich mal so auf dem Dünenhof mit ihm so ein, so ein, äh, ja, war eine Vortragsreihe. Und der sagte dann immer, ja, ich muss mit Jesus einen Kaffee trinken gehen. Das waren Österreicher, und die trinken ja gerne Kaffee, und sagte, wenn irgendwas ist, ich muss mal wieder mit Jesus Kaffee trinken gehen. Das war diese Bezeichnung für ihn, so diese intime Gemeinschaft mit Jesus. Und das hat er auch gemacht. Dann hat er sich zurückgezogen und hat mit Jesus gesprochen, und das nannte er dann so, mit Jesus einen Kaffee trinken gehen. Das fand ich also guten Aufhänger, so einen Eindruck. Man braucht so vielleicht so ein Ding in seinem Leben, wo man sagt, so, da verbinde ich jetzt das mit, was ich jetzt machen will. Das macht es einfacher, ja, das für sich so zu klären. Wie gehe ich mit Jesus um? Wie komme ich zu Gemeinschaft mit ihm? Ja, der Schaubrottisch, dieser Name heißt eben, das wird was gezeigt, da wird das Brot geschaut, oder es zeigt das Brot. Also in den durchbohrten Broten und den Wein zeigt sich Jesus. Das soll es eigentlich bedeuten, innigliche Gemeinschaft. Wie können wir ihn in diesem Ganzen sehen und erkennen? Im Licht des Leuchters des Heiligen Geistes, sonst würden wir es nicht sehen. Er zeigt uns Jesus, wie er wirklich ist, der Heilige Geist. Das Licht dieser Welt, darum ist es auch so abgeschottet, das Licht dieser Welt zeigt uns vielleicht einen Jesus als Prophet, wie im Koran, oder als großer Gelehrter, oder er zeigt uns einen Religionsstifter, oder Jesus als geschichtliche Person, also als normaler Mensch. Das mag alles sein. Das zeigt uns die Welt, aber nur der Heilige Geist zeigt uns den wahren Jesus, das Lamm Gottes. Der Schaubrottisch und der Leuchter, die stehen sich gegenüber, weil wir Jesus ohne den Heiligen Geist nicht erkennen können und ohne Jesus nicht den Heiligen Geist haben. Das bedingt einander. Durch die Wiedergeburt werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns dann Jesus aufschließt, der uns Jesus zeigt, der das Licht dafür gibt. Und auf dieser Gemeinschaft kommt Wachstum, Vertrauen und Glauben. Und das brauchen wir. Wir brauchen diese intime Gemeinschaft mit ihm. Und das zeigt genau dieses Bild. Da habe ich noch eine Aufgabe für euch, für diese Woche. Geh mit Jesus einen Kaffee trinken. Mach das zu einer guten Gewohnheit. Mach das zu einer guten Gewohnheit, mit Jesus einen Kaffee trinken gehen. Amen. Herr, und ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns deine Weisheit wirklich aufschließt, Herr. Danke, dass wir das so stückweise erkennen dürfen, dass du eigentlich immer von dem Gleichen sprichst. Ich will Menschen, die mir fern sind, nahe zu mir holen. Und ich zeige einen Weg auf, wie ich dahin komme. Danke, dass du uns das aufschließt. Danke für deinen Geist, der uns die Dinge erleuchtet. Danke für Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir zu dir kommen können, Vater im Himmel. Halleluja. Ich möchte dich bitten, dass du dieses wirklich tief in unsere Herzen brennst, dass wir ja den Mut haben, ehrlich zu sein und deine Gemeinschaft zu suchen. Halleluja. Amen.